herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite endlich mal wieder Martin.
Hallo David, grüß dich.
Also nicht, dass wir nicht schon öfter Folgen gemacht hätten, aber wir zu zweit alleine ist, glaube ich, schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal eine Folge gemacht haben.
Ja, wir haben viele Interviews gerade, ja, und viele, viele interessante Gesprächspartner, aber das soll uns nicht abhalten, uns heute über ein spannendes Thema zu unterhalten, nämlich der sogenannten temporär modifizierten Linie.
Genau, und dafür haben wir uns wieder einem bekannten Denker bedient. Ich halte das Buch ja mal in die Kamera und ich werde auch das nachher in die Shownotes mit reinhängen. Denkwerkzeuge der Höchstleister von Gerhard Wohland. Und dort Denkzettel 26 bei mir auf Seite 186. Dort erklärt er, was eine temporär modifizierte Linie ist. Und darüber wollen wir heute sprechen und auch ein konkretes Beispiel geben, wie man das denn in der Praxis wirklich umsetzen kann. Denn wer Wohland kennt, er ist sehr pointiert, sehr auf dem Punkt. Und ich glaube, das kann man dann doch noch ein bisschen weiter ausführen im Detail. Also, Martin, was ist denn eine temporär modifizierte Linie? Etwas sperriger Begriff.
Also Linie ist klar, ne? Das ist das Routinegeschäft. Also das sind die repetitiven Aufgaben und das, was halt so normal läuft. Ne? Und wenn ich jetzt eine überraschende Aufgabe habe, dafür, wo ich normalerweise keinen Workflow, keine Prozesse, keine Abläufe habe, die aber ich trotzdem bedienen muss aufgrund der Marktanforderung, dann muss ich mir was überlegen. Und dann, was machen Firmen? Die ziehen dann Leute aus den Projekten raus. Sagen wir, du zu 33,5% machst jetzt das. Ja. Und da gibt es in der Regel dann einen Projektleiter, der das Projekt verantwortet und dem sind die dann temporär unterstellt. Deshalb temporäre Modifikation der Linie. Und in der ersten Überlegung kommt gleich so, okay, da hat er dann zwei Vorgesetzte, seinen Linienvorgesetzten und seinen Projektleitervorgesetzten. Und die Antwort ist ja. Das heißt, er dient zwei Herren und mit all den Problemen, die sich daraus ergeben.
Genau. Und ich glaube, es ist nochmal wichtig zu betonen, weil, also für mich zumindest, ist das irgendwie so selbstverständlich geworden, weil ich ständig in Projekten arbeite, dass das eigentlich ein Ausnahmezustand ist, ne?
Ja,
also
richtig.
Eine Organisation ist auf Routine ausgelegt. Dafür gibt es die Linie, weil wiederkehrende, wir sagen ja blaue Tätigkeiten, effizient gemanagt werden wollen. Und nur in Ausnahmefällen, also wenn sich dann doch Dynamik einschleicht, dann werden so temporäre Ausnahmen, temporäre Erweiterungen gebaut und das nennen dann Organisationen Projekte. Aber es ist quasi allgegenwärtig. Das ist die, wie hat Alexander Jungwirth gesagt, die Mutter aller Matrix-Organisationen, wenn man will, ja? Schwupps hast du ein Projekt und schwupps hast du auf einmal zwei Vorgesetzte oder Chefin, Chefinnen, wie auch immer, den man berichten muss.
Ja.
Und es geht so lange gut, ne, das ist auch wichtig, solange der Spielraum da ist, solche Erweiterungen überhaupt zu leisten. Ja? Also wenn die Dynamik zu hoch wird, dann entsteht ganz schnell Chaos.
Ja, also man kann da viel Unfug anrichten. Dann am besten noch den Mitarbeiter, der, und das ist besonders bei so gefragten Rollen, die halt ein exklusives Wissen oder eine exklusive Fähigkeit haben, die tut man dann gerne in drei oder vier temporär modifizierten Linienorganisationen einbetten. Ne? Der ist dann zu 20% da und zu 14,3% dort und so. Ne? Und das führt natürlich strukturell zu kompletten Kollaps und Überlastung dieser Personen.
Ja.
Also das hat auf der Mitarbeiterebene hat es einen starken Impact und die meistens ist dann die Rechnung 100%. Und also das weiß man, dass man Mitarbeiter nicht zu 100% auslasten sollte, aber es wird dann gerne gemacht und in der Praxis shiften die halt dann dynamisch nach ihrem persönlichen Vorlieben oder wie auch immer, shiften die dann die Arbeitsleistung von Projekt hin und her. Also normal fluktuieren die zu 100%, ne? Das könnt ihr eh nicht machen.
Ne? Weil sonst es ist ja meistens noch schlimmer. Ne? Also nicht nur, dass man die Leute nicht nur zu 100% auslasten sollte, sondern jetzt, wenn sie in einer Matrix-Organisation sind, sind sie in Summe wahrscheinlich noch bei über 100%. Deswegen haben alle Überstunden.
Mhm. Ja.
Weil man beiden Welten nicht mehr gerecht wird und deswegen auf der einen Seite mehr macht und auf der anderen Seite noch mehr macht. Ne? Rüstzeiten und so weiter, was wir da alles hatten. Ne? Kontext-Switch, wo man sich wieder einarbeiten muss. Ja, genau. Und also Das Problem, das sollten wir vielleicht auch noch mal kurz rausarbeiten, dass wenn ich zwei Vorgesetzte habe, leidet die Kommunikation ganz einfach deswegen, weil in Organisationen meistens Überlast herrscht und eben dieser Spielraum, von dem wir gerade gesprochen haben, nicht da ist. Und wenn sich die beiden Vorgesetzten nicht mehr harmonisieren können, dann fällt die Entscheidungsfindung auf den Mitarbeiter zurück. Und dann ist es letztendlich Zufall, und das ist dann wirklich gefährlich, wenn die Entscheidungen der Mitarbeiter nur noch zufällig zusammenpassen. Ja, weil die Vorgesetzten nicht mehr entscheiden, muss ich entscheiden, und dann ist es ein Wildwuchs an unterschiedlichen Entscheidungen. Wenn du Glück hast, passen die zusammen. Wenn nicht, entsteht wirklich Chaos und Frust und Resignation. Dadurch entsteht reduzierte Leistung und das steigert letztendlich die Überlast nur noch weiter. Dann hast du so einen Negativkreislauf.
Es ist super wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil diese temporär modifizierte Linie und wie wir das gerade beschreiben, erfüllt ja eine Funktion. Nämlich, dass ich externe Marktreize schnell abarbeiten kann und flexibel darauf reagieren kann. Und wir ahnen es, ja, das ist heutzutage wichtiger denn je. Es gibt Organisationen, die befinden sich ständig in diesem Modus und merken es gar nicht mehr, ja. Und die Idee natürlich dahinter, dass man diese duale Wertschöpfung, also Linientätigkeit und Kreativarbeit sozusagen schlau organisiert, darin liegt natürlich der Schlüssel. Das schauen wir uns jetzt mal an.
Genau. Woland erwähnt einfach so in dem Nebensatz mal eben abschließend, ich zitiere, ja, Höchstleister nutzen bei hoher Dynamik eine Arbeitsteilung zwischen Projekt und Linie. Punkt. Und da wollen wir jetzt heute noch mal ein bisschen genauer reinschauen, denn wir finden, es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Werkzeuge, das zu gestalten. Die eine ist, die haben wir auch schon in diesem Podcast besprochen, wäre eine Schnittstellensymmetrisierung. Das lasse ich jetzt auch einfach so stehen. Die Link zu der Folge packen wir einfach in die Shownotes. Die zweite Möglichkeit ist, wir lassen letztendlich auch blaue Anteile im Projekt, die nötig sind, um die Aufgabe des Projekts zu erfüllen, und teilen diese dann auf die Teams auf. Und wie das geht, das deklinieren wir jetzt einfach mal durch.
Ja.
Denn Martin, du hast einen Praxisfall dabei.
Ja, genau. Also nehmen wir mal ein Beispiel, was sich sehr gut eignet. Das ist sowas in eine Firma, die muss irgendein Event organisieren, irgendeine Veranstaltung, Kongress, Open Space oder sowas, ne? Warum ist das so super? Weil das meistens eine Ausnahme darstellt und die nicht professionell Events machen, ne? Das ist die einzige Ausnahme, wo das dann Linientätigkeit ist, ne? Oder halt Routine. Aber dann müssen auch verschiedene Gewerke miteinander zusammenarbeiten. Also Marketing, es muss irgendwie jemand muss die Koffer dahin bringen, Logistik. Die eigentliche Fachlichkeit der Vorträge muss irgendwie koordiniert werden. Es braucht jemand, der das Gesamtding orchestriert, der schon vielleicht ein bisschen Ahnung hat, wie man so ein Event macht. Also dafür ist das immer super geeignet als Beispiel. Ja, und das schauen wir uns mal an. Wie startet man in der Regel damit? Naja, man ernennt so einen Projektleiter, also der macht das jetzt. Ne? Also das ist meistens jemand, der so ein bisschen Überblick über die Organisation hat, der was kennt und so. Und der erste Schritt, der da passieren muss, um ihn quasi wirksam zu schalten, wir denken an diese zwei Führungskräfte. Ne? Im Prinzip ernenne ich da eine temporäre Führungskraft. Und meistens ist der gar keine Führungskraft. Meistens ist es irgendeine Fachkraft oder jemand, der sich halt gut auskennt oder so, oder der halt Bock hat, das zu machen. Diese formale Macht des Projektleiters, die muss man jetzt ein bisschen aufladen. Ne? So wie so ein kleines Duracell-Häschen, braucht er ein bisschen Strom, ein bisschen Power. Und dazu dienen bestimmte Elemente. Also erstens mal natürlich so ein Kick-Off-Meeting, wo dann der Geschäftsführer oder der Chef, es kommt, der macht es jetzt bitte, und man gibt ihm so ein bisschen Bühne und Redeanteil, und das Briefing kriegt er gleich von ihm, ja, also Informationsvorsprung hat der, und deshalb lädt man da formale Macht auf. Und das ist wichtig, die brauchen wir im weiteren Verlauf.
Das werden wir gleich sehen, genau.
Ja, genau. Und das nächste Konstrukt, was ich dann baue, ist, dass man baut ja da so eine kleine eigene Firma wieder auf, ne? Das heißt, nachdem ich ja aus verschiedenen Abteilungen die Leute zusammengesucht habe, klappen natürlich bestimmte Sachen nicht mehr. Also Dateiablagesysteme, Zugriffe auf Dateiordner und sowas. Das heißt, es bildet sich eine eigene Projektstruktur. Und die Menschen, die oft im Projekt arbeiten, kennen das, ne? Also was muss man machen? Kommunikationsstrukturen aufbauen, Meetingstrukturen aufbauen. Wie legen wir die Dateien ab? Wie kommunizieren wir mit dem Kunden? Wer und so weiter? Also die ganzen Routinestrukturen, die es in der Linie gibt, muss man da neu aufbauen. Und zwar passend für das Problem, was man lösen möchte. Deshalb mache ich ja das nicht mit der Linie, sondern mit der Projektstruktur, die passen muss zum Problem. Meistens geht es um Geschwindigkeit.
Dann ist es meistens hilfreich, auch darüber haben wir schon oft hier gesprochen, für die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen und Kolleginnen Regeln und Prinzipien aufzubauen, ne? Also Regeln haben wir auch schon oft gesagt, ne? Da, wo es blaue Wertschöpfung gibt, wo ich klare Konditionalprogramme habe, wie wir in der Systemtheorie sagen, ne? Wenn-dann-Bedingungen, da kann ich Dinge wirklich programmieren und Prinzipien für die komplexen Anteile im Projekt, wo ich dann auf die eigene Denkleistung der Mitarbeiter setzen muss, ne? Weil einfach das Prinzip einen Denkraum, einen Handlungsraum, einen offenen Handlungsraum kreiert, sodass die Mitarbeiter selber entscheiden können und ich eben dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass Entscheidungen kohärent zusammenpassen über verschiedene Stationen hinweg.
Das ist jetzt die Chance für dieses Projekt, diese duale Wertschöpfung, die du gerade angesprochen hast, also Trennung von regelbasierten auf Aufgaben und prinzipienorientierten Aufgaben, da in dem Projekt umzusetzen. In manchen Organisationen funktioniert es nämlich in der Linie gar nicht, ne, dass man da so genau trennt und die richtigen Arbeitsrahmen erzeugt. Aber in dem Projekt können wir das temporär relativ schnell herstellen. Ne? Also Regeln sind zum Beispiel sowas wie, wo legen wir welche Dateien ab? Was gibt es denn, wer macht irgendeine Kommunikation, Workflow. Wie sieht unser Deployment-Prozess aus von irgendwelcher Kommunikation oder sowas? Das
Kings,
macht
ne? Wir treffen uns jeden
Meetings.
Tag um 9 Uhr für
Ja.
eine Synchronisation. Ist eine
Ist eine
feste
Regel.
Konditionierung.
Genau. Wer macht es? Wer tut es? Wer moderiert es? Das kann man alles regelbasiert feststellen. Und da war sie wieder. Was brauchen wir, um Regeln durchzusetzen? Formale Macht. So. Und deshalb müssen wir am Anfang den Projektleiter mit formaler Macht aufladen. Ist auch nötig, um Geschwindigkeit zu machen. Ne? Also speziell bei so Dateiablagesachen oder wie dokumentieren was, da gibt es immer mehrere Lösungen in der Organisation. Natürlich greift man auch die bestehenden Lösungen irgendwie zu, ne, die es da gibt. Aber um Geschwindigkeit aufzubauen, muss halt jemand schnell entscheiden können und sagt, gut, wir legen jetzt alles in MS Teams ab, weil da ein Dateisystem ist und jeder Zugriff hat. Punkt. Ne? Und da wird auch nicht rumdiskutiert. Kennzeichen von Regeln, was brauche ich dafür, um die durchzusetzen? Formale Macht.
Dann haben wir noch Prinzipien. Magst du auch mal
Ja.
ein, zwei Beispiele noch geben? Da hast du ein paar schöne dabei.
Ja, diese Prinzipien, das ist eigentlich der eigentliche Schlüssel für die Leistungsfähigkeit von diesem Team. Weil in der Regel werden ja rote Wertschöpfungsanteile hier bearbeitet. Und wie steuere ich als Führungskraft rote Arbeit? Nicht mit Regeln. Ne? Also, weil dann hören die auf zu denken. Das heißt, ich brauche Rahmenbedingungen passend wieder zum Problem, die, sag ich mal, gute Entscheidungen bei den Menschen provozieren, ne? Die autonom idealerweise arbeiten. Ne? In so einem Event-Team, was habe ich denn da? Da habe ich irgendwie da hab ich 30 Leute. Ne? Also das eine Marketing, die einen machen die Fachlichkeit, die einen machen, kümmern sich um Logistik oder irgendwas. Ne? Also jeder in seiner Fachlichkeit. Und die muss ich natürlich irgendwie koordiniert kriegen, aber auch ihnen die Möglichkeit geben, autonom zu handeln. Und dafür brauche ich Prinzipien, Rahmenbedingungen, unter denen sie handeln können. Beispiel Qualität vor Geschwindigkeit. Ne? Also lieber schnell eine Entscheidung treffen, als eine perfekte Lösung finden. Wäre so ein Prinzip. Ne? Und das droppt man halt dann in so einem Daily, wenn dann die Situation da ist gerade und sagt, ja, wie machen wir es jetzt und so. Und ihr merkt so, hey, der probiert gerade Perfektionismus, dann baut ihr dieses Prinzip rein. Meistens habt ihr nicht die Zeit, den Kickoff ein großes Plakat aufzurollen. Das sind jetzt die Prinzipien und die dann in epischer Breite zu erklären. Die ergeben sich in der Notwendigkeit des Projektes und da muss der Projektleiter eben, sage ich mal, ein schneller Prinzipienbauer sein, ne, der genauso ein Prinzip ad hoc formulieren kann. Oder Vier-Augen-Prinzip. Also der Beispiel, der Projektleiter ist nicht verfügbar an dem Tag, wo die Location besichtigt wird. Und da sind bestimmte Entscheidungen zu treffen, wie die Stühle stehen oder was auch immer. Dann geht er hin, sagt, hier, du bist enabled, du kannst das machen, darfst alles entscheiden, ich trage das mit. Wenn du dir nicht sicher bist, Vier-Augen-Prinzip. Hol den zweiten beliebigen Menschen aus dem Projekt hinzu und entscheidet es. So, das macht Entscheidungen schnell und auch ein Prinzip sozusagen, was man in so einem Projekt dann machen könnte.
Ich glaube, das ist eigentlich noch das viel schönere Beispiel, weil jetzt so ein übergalaktisches Prinzip wie Geschwindigkeit vor Qualität zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen zu abstrakt ist, ne? Also wie würde ich das denn wirklich dann konkret als Prinzip mal formulieren in einer realen Situation? Das war jetzt ein schönes Beispiel dafür, weil ich kann sagen, hey, wenn ich als Projektleiter nicht da bin, suchst du dir jemand anderes und ihr beiden entscheidet. Ihr habt mein Okay. Selbst wenn ich mit der Entscheidung nicht einverstanden bin, ihr habt entschieden und ich weiß, dass Geschwindigkeit wichtiger ist als Perfektionismus. Also bei Abwesenheit vom Projektleiter seid ihr jetzt hiermit befähigt, zu zweit selber Entscheidungen zu treffen und diese dann ans Team zu kommunizieren. Wen du dir suchst, warum, in welcher Situation, das bleibt offen, aber ihr entscheidet.
Ja, und der Vorteil ist jetzt das, wenn ich jetzt das Plakat aufhänge und am Anfang das erzähle, Geschwindigkeit vor Qualität, dann ja, was heißt denn das? Dann findet dieser soziale Aushandlungsprozess statt, den du gerade beschrieben hast, ne? Den brauche ich aber in so einer Projektsituation nicht und der dauert zu lang. Und deshalb setze ich das Prinzip dann, wenn das Beispiel aufkommt. Weil dann ist es nämlich das Beispiel klar für alle und da gibt es auch keine Rückfragen. Weil da weiß jeder, ah, da war jetzt die Situation mit dem, wo der Projektleiter nicht da ist. Und dann können die das aber transferieren auf ihre Probleme. Ah, jetzt habe ich ja wieder so eine Situation, wo so ein Projektleiter nicht da ist. Dann mache ich das genauso. Das heißt, in dem Moment, wo quasi in der Praxis so ein Fall entsteht, verkürze ich quasi diesen ganzen Aushandlungsprozess und Diskussion, weil das an einem Beispiel sofort klar wird. Ne? Das heißt, nicht am Anfang die großen Prinzipien ausrollen, sondern die werden on the fly entwickelt. Und natürlich Voraussetzung, das muss beobachtbar sein von der anderen Gruppe. Ne? Wenn ich das jetzt im One-to-One-Meeting mache und da ein großes Prinzip in die Ecke schmeiße, das bringt nichts. Das muss in dem Daily, in der gesamten Gruppe beobachtbar sein, dass die anderen das adaptieren können.
Genau, damit sie sehen, dass es tatsächlich funktioniert, ne? Und der
Ja.
Projektleiter dann nicht nochmal reingerätscht, sondern wirklich sagt, hey, ihr dürft selber entscheiden und das auch dann in der Gruppe eingeübt wird.
Und Grundregel für Prinzipien, natürlich den Mitarbeiter nicht bestrafen, aber klar machen, wenn eine Überschreitung des Prinzips passiert ist. Ne? Also dann, das ist der Umgang, wie man halt mit Prinzipien führt. Ja, das gilt da genauso natürlich.
Lass uns nochmal auf das Machtthema zurückkommen, denn also ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt einfach mal verwirrt, weil ich dachte, Projekte sind dafür da, um rote Wertschöpfung zu machen. Jetzt haben wir gesagt, wir brauchen auch noch blaue Anteile im Projekt. Warum habe ich denn jetzt auch noch blaue Anteile im Projekt?
Ja, da gibt es eine Antwort, die heißt Geschwindigkeit. Das ist eine Wette, die der Projektleiter oder der das gestaltet, eingehen muss und sich von Fall zu Fall überlegen muss, wann lasse ich denn diese blaue Wertschöpfungsanteile im Team selber drin und wann gebe ich die in die Linie. Also Jan Wohland schreibt, also die roten Anteile werden in diesem modifizierten Linie gemacht und die blauen werden zurück in die Linie gegeben. Das macht total
Also die
Sinn.
Roten werden im Projekt gemacht, so.
Genau, die roten werden im Projekt gemacht und die blauen werden zurück ins Ding, genau so rum ist. Und das macht auch total Sinn auf einer theoretischen Basis natürlich erstmal. Und es gibt auch Fälle, wo das stimmt. Jedoch, jetzt nehmen wir unser Event, ne? Da sind jetzt zum Beispiel irgendwelche Marketingaktivitäten fällig. Zum Beispiel irgendeinen Post zu machen oder schnell irgendwie eine Landingpage hochzuziehen. Jetzt kann es aber sein, dass die Linienorganisation dafür viel zu langsam ist. Das heißt also, der typische Satz ist so, ja, kann euch Marketing da nicht mehr helfen, vielleicht ein bisschen, ne? Und reflexartig denkt jeder so, oh nein, nicht, bitte nicht. Ja? Also nicht, weil Marketing doof ist oder weil man sie nicht mag oder so, weil man weiß, das klappt nicht, ne? Weil die Prozesse in der Linie viel zu langsam sind dafür. Da gibt es dann Freigabeprozesse und dann muss der drüber schauen, dann muss der Vorstand seinen Servus machen oder was. Das ist also die bewusste Wette, was lasse ich denn als blauen Anteil bei dem Projekt und was gebe ich raus? Und bestimmte Dinge kann man nicht rausgeben, so Datenschutz oder sowas, das ist halt in dem Projektteam nicht leistbar. Aber wenn das leistbar ist, muss man so die Pain in Kauf nehmen, dass man, obwohl man eigentlich ein rote Wertschöpfungssetup hat, dann trotzdem blaue Anteile macht. Das führt zu Reibungen, ja, das weiß nicht optimal ist als Org-Modell, aber hilft manchmal in der Geschwindigkeit, erfolgreich zu sein.
Und jetzt, um den Kreis zu schließen, das war ja unsere zweite Option, neben Schnittstellensymmetrisierung, wie man so eine temporär modifizierte Linie aufbaut, dass wir eben auch blaue Anteile im Projekt lassen und die rote natürlich im Projekt machen. Und dafür brauchen wir auch jetzt wieder die Macht des Projektleiters, weil diese blauen Anteile natürlich auf die Teams verteilt werden. Und wir wissen alle, da hat man keinen Bock drauf. Das sind meistens nervige Routinetätigkeiten. Und ich arbeite hier nicht im Projekt, um Routinetätigkeiten zu machen, sondern um den geilen heißen Scheiß zu machen.
Ja, das sind immer so zentrale Aufgaben sind das meistens. Ne? Also, und das Problem ist, in der Projektstruktur gibt es keine Zentrale. Da gibt es einfach nur Team-Member und einzelne Leute. Ne? Und da muss man halt dann diese zentralen Aufgaben nehmen und sagt, jetzt macht ihr anteilig die. Ne? Also keine Ahnung, so ein Plakat für so einen Stand oder so. Ne? Sag, ja, wir müssen den Stand, können wir das nicht hier zentral machen, dass alle Plakate gleich ausschauen? Also netter Move. Ne? Also man probiert es in die Zentrale zu schieben vom Projektmitarbeiter, muss man sagen, nein. Keine Ahnung, was fällt einem da ein? Wie könnte man es machen? Er sagt, nee, also da würde ich sagen, da machst du das, du legst es fest und alle anderen kopieren es von dir. Das ist eine blöde Ineffizienz, die man sich da einbaut, ne? Weil er natürlich nicht als Zentralabteilung hier so richtig gut agieren kann. Aber im Sinne der Geschwindigkeit ist das die schlauere Lösung.
Und dann abschließend, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, den man zumindest als Projektleiter, Projektleiterin mit berücksichtigen muss, die Aufräumarbeiten. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo eine temporär modifizierte Linie, die heißt ja temporär, das heißt, sie ist nicht auf Dauer, irgendwann sich auflöst, nämlich in dem Moment, wo das Projekt abgeschlossen ist und wieder in die Linie übergeben werden muss. Und jetzt sollte ich ganz bewusst Zeit einplanen für Aufräumarbeiten. Und die will auch keiner machen. Das ist auch nervig, aber das muss gemacht werden.
Ja, und da braucht es dann wieder die formale Macht der Linie, da wo der Mitarbeiter wieder zurückgeht, ja, der muss das dann durchsetzen, weil diese Projektteams, die zerfallen schneller als man denkt. Ja. Also wenn jetzt wir das Event nehmen, ne, am Ende des Events, ja, also wenn die Kisten ins Büro geschleppt worden sind mit den Flipcharts oder was auch immer, und dann sind die halt am nächsten Tag sofort wieder woanders eingeplant oder wo auch immer, und dann zerfällt es. Und das Problem ist jetzt, wenn ich da jetzt nicht diese Aufräumarbeiten mache, dann entziehe ich der Organisation etwas ganz Wichtiges. Weil wir müssen ja eigentlich in diesem Projekt möglicherweise Teile müssen gelernt werden und in die Linie überführt werden. Mhm. Und wenn ich das nicht tue, dann entziehe ich der Organisation das Lernen. Also ich muss sowas machen wie eine Retrospektive. Ich muss sagen, wie ist das denn gelaufen, die Zusammenarbeit? Ich muss eine fachliche Perspektive machen. Wie ist denn die Fachlichkeit? Ist es gut angekommen? Waren wir erfolgreich? Ich darf Dokumentation machen. Dass wenn jetzt ein anderes Projektteam das machen muss, dass die möglicherweise auf gelernte Dinge, die da übertragbar sind, dass die darauf zugreifen können. Und das kann der Projektleiter manchmal gar nicht mehr mit seiner formalen Macht tun, weil er ist ja in dem Moment, wo das auseinanderfällt, seiner formalen Macht beraubt, weil die hat er ja nur temporär. Das heißt, das muss dann wieder die Führungskraft der Linie machen. Und das ist doch teilweise ein bisschen rumpelig, ne, weil da sind ja dann wieder mehrere Führungskräfte beteiligt, weil das ja ein crossfunktionales Team aus verschiedenen Abteilungen war. Das ist da ein bisschen anspruchsvoll. Ne? Aber da muss ein bisschen dahinter sein. Aus besagtem Grund, Lernen für die Organisation sicherzustellen.
Ja. Oder ich könnte ja auch das als Teil des Projekts noch mit einplanen.
Ja.
Also ich könnte ja sagen, dass ich am Schluss einfach nochmal 2 Wochen, eine Woche Aufräumphase mit einkalkuliere, dass die Leute weiterhin aus der Linie abgezogen sind, um in diesem Projekt noch die Aufräumarbeiten zu machen und dann erst das Team zerfällt.
Ja.
Aber auch da, ich meine, das weiß jeder, ne? Das ist immer so eine gewisse Anspannung, der Adrenalinspiegel ist hoch, dann ist diese Messe, dann ist dieses Event, dann ist dieser Riese Go Live oder was auch immer, dann halt der Sinn und Zweck dieses Projekts war und dann ist es erledigt. Und dann fällt erstmal die Last von allen Leuten ab, dann sind sie erstmal im Urlaub, dann erholen die sich und es hat keiner Bock, keiner danach wieder aufzuräumen. Ganz
und
egal, was es ist.
Das Problem an der Sache ist ja die Struktur, wie wir sie initialisiert haben. Wir haben sie ja als Ausnahme initialisiert. Also wir haben uns dieser Magie, dieser Ausnahme bedient, um diese Höchstleistung zu ermöglichen. Und jetzt am Schluss denen zu sagen, ja, das war gar keine Ausnahme, wir wollen das vielleicht wieder machen, widerspricht dem sozusagen dem Gründungsmythos dieses Projektteams. Und dadurch ist es so schwer, dagegen anzusteuern. Ja, also da würde ich das so insgeheim sagen, es war ja Ausnahme, machen wir nie wieder, das war jetzt einmalig. Vielleicht ist das, was wir gerade lernen, also dass wir so Events machen müssen. Und dann hätte ich gerne bitte gelernt. Und das ist so ein bisschen der Widerspruch, der sich da ergibt. Und deshalb zerstreut es die auch in alle Winde. Ja. Den Projektleiter, der zerfällt in Staub. Jedenfalls virtuell. Ja.
Gut, wir haben heute über die temporär modifizierte Linie gesprochen. Ein Denkzettel von Gerhard Wohland. Wie gesagt, die Links packen wir in die Shownotes. Wir sind ein bisschen tiefer noch reingegangen, weil neben der Schnittstellensymmetrisierung und wie man denn eigentlich, also wie diese Höchstleister denn bei hoher Dynamik diese Arbeitsteilung wirklich nutzen zwischen Projekt und Linie, das bleibt etwas unklar. Das haben wir heute etwas tiefer beleuchtet. Die Konsequenz daraus ist, dass wir uns ganz still und heimlich eine Matrix-Organisation eingefangen haben, die natürlich ihre Probleme hat. Und Stichwort Matrix-Organisation, dafür werden wir auch nochmal eine andere Folge machen. Die wird vermutlich ganz bald rauskommen. Das ist nämlich nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Und Martin, vielen Dank. Wir wünschen euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, eine gute Woche. Schreibt uns gerne wieder eine E-Mail, wenn ihr auch Fragen habt. Wir beantworten die gerne. Und dann auf bald. Alles Gute.
Bis denn.